Ja, vielen Dank. Es ist einfach so, so gut, gemeinsam Gott die Ehre zu geben, ihn zu loben. Ja, es ist wieder Sonntag, wir sind wieder hier. Pfingsten liegt hinter uns. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging wie mir. So durch den Feiertag an Pfingstmontag war so mein ganzer Rhythmus irgendwie durcheinander. Und ich musste mich wirklich die ganze Woche über jeden Tag fragen, welcher Tag ist heute nochmal? Und mich echt immer richtig anstrengen, jeweils beim richtigen Tag zu sein. Aber gut, ich glaube, wir sind inzwischen wieder so ein bisschen eingegroovt und wir sind wieder alle hier. Das ist richtig gut. Genau, Pfingstsonntag, Pfingstmontag liegt jetzt hinter uns. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir jetzt daran keinen Haken machen, so nach dem Motto, Pfingsten abgehakt, nächstes Jahr wieder, sondern dass wir wirklich nochmal dranbleiben an dem Thema Heiliger Geist. Ja, einfach weil der Heilige Geist gerade auch für unseren ganz normalen Alltag so viel Power hat. Wir haben uns letzten Sonntag beschäftigt mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben gesehen, dass er ja aktiv dabei war bei der Erschaffung der Welt, bei der Schöpfung, dass er da war, um Licht zu bringen, um Ordnung zu schaffen, um Leben hineinzubringen. Wir haben gesehen, wie sich das auch an Pfingsten so wiederholt hat in einer neuen Dimension und dass es eine Sache ist, die bis heute gilt, dass der Heilige Geist da ist, um uns Licht zu bringen, dass er ja, ist wie die Sonne, dass er uns Erkenntnis bringt, Klarheit, Orientierung, dass er uns leitet dabei, dass wir in Gottes guten Ordnungen leben können und dass es wirklich sein Anliegen ist, in uns Leben zu schaffen, durch uns Leben zu schaffen, ja, Wachstum zu bringen, Entwicklung hineinzubringen, auch Multiplikation. Genau. Ich freue mich so sehr über alles das, wo wir schon sehen, dass der Heilige Geist am Wirken ist, auf unterschiedliche Art und Weise, wo der Heilige Geist schon was tut. Und gleichzeitig glaube ich, es gibt noch so viel mehr. Amen. Es gibt noch mehr und es lohnt sich so sehr, sich danach auszustrecken. Wenn wir so die Apostelgeschichte lesen, wie der Heilige Geist präsent war, ja, wie die Gemeinde gewachsen ist, wie Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Wenn wir lesen von der ganzen Atmosphäre, die dort war, von den Zeichen und den Wundern, die passiert sind, dann weckt das echt in mir den Wunsch, dass ich sage, ich will mehr davon heute sehen. Mehr vom Heiligen Geist. Es gibt so einen Spruch, da heißt es, Pfingsten war kein einmaliges Ereignis, sondern ein erstmaliges. Und das meint, es war zum ersten Mal, dass der Heilige Geist so ganz normale und gewöhnliche Menschen erfüllt hat. Es war das erste Mal, dass der Heilige Geist im großen Stil gewirkt hat. Es war das erste Mal, dass Gemeinde entstanden ist. Es war erstmalig, aber nicht einmalig, denn Gottes Geist ist ausgegossen. Und Gottes Geist hat heute die gleiche Power wie damals. Und ja, ich lade uns einfach ein, dass wir wirklich dranbleiben, uns danach auszustrecken, dass wir mehr davon heute sehen und erleben. Klar ist, das Wirken des Heiligen Geistes, das ist nicht irgendwie machbar. Ja, auch Pfingsten damals war nichts, was Menschen irgendwie herbeigeführt haben. Es war Gnade Gottes und es ist auch heute Gnade Gottes, wenn wir ja, Dinge erleben, wie der Heilige Geist wirkt. Und so wird es auch heute nicht drum gehen, so nach dem Motto Schritt 1, 2, 3 und dann wirkt der Heilige Geist. Ja, das wäre menschlich gedacht. Aber ich glaube, es gibt Prinzipien Gottes, zu denen er sich stellt. Es gibt so einen Rahmen, in dem sich der Heilige Geist wohlfühlt und es gibt für uns Möglichkeiten, dass wir dem Heiligen Geist ja wie so Raum schaffen oder ja so einen Weg einfach bereiten. Und lass uns mal reinschauen heute in Apostelgeschichte 1, in die Verse 12 bis 14. Ich möchte mit euch da mal so reingehen in das, was sich vor Pfingsten abgespielt hat, weil ich glaube, dass auch da für uns wichtige ja, Lektionen drinstecken, wenn wir mehr vom Heiligen Geist uns wünschen. Die Verse, die wir gleich lesen, sie beginnen direkt nach der Himmelfahrt von Jesus. Jesus hat seinen Jüngern die Anweisung gegeben, dass sie in Jerusalem warten sollen auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er selber ist in den Himmel zurückgekehrt und dann steigen die Verse ein. Ab Vers 12. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkommen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Ich möchte gern heute Morgen aus diesen Versen so drei Aspekte rausnehmen, ja, die uns hier aufgezeigt werden, so als gute und kraftvolle Prinzipien Gottes, zu denen er sich stellt, die auch wirklich so Power haben, auch geistlich was freizusetzen und die einfach den Heiligen Geist ehren. Das ist die Kraft des Gehorsams, die Kraft der Gemeinschaft und die Kraft des Gebets. Starten wir mal mit dem ersten, die Kraft des Gehorsams. Jesus hat seinen Jüngern, bevor er in den Himmel zurückgegangen ist, hat er ihnen gesagt, sie sollen zum einen, wir erinnern uns, in der Stadt in Jerusalem bleiben und zum anderen, sie sollen auf den Heiligen Geist warten. Klare Sache, aber jetzt waren die Jünger ja nicht immer so ganz die geistlichen Helden, was die Sache mit dem Gehorsam anging, ja, wo das immer super gut geklappt hätte, wenn wir so denken, so ein paar Wochen vorher rund um Kreuzigung und so. Aber hier, das muss man ihnen echt zugute halten, sie haben auf alles gehört. Sie haben das genauso umgesetzt, wie Jesus ihnen das gesagt hat. Und ich glaube, dieser Gehorsam war wirklich auch eine wichtige Grundvoraussetzung für Pfingsten. Stellt euch einfach mal vor, die Jünger hätten gesagt, ach Mensch, irgendwie muss man das wirklich so genau nehmen. Wir haben echt keine Lust mehr auf Jerusalem. Jerusalem nervt uns. Jerusalem ist so schrecklich laut und religiös und gefährlich und anstrengend, diese Großstadt. Wir treffen hier ständig auf Römer. Wollen wir nicht mehr. Mit Jerusalem haben wir so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich meine, Jesus ist hier gekreuzigt worden und wir werden ständig mit diesen negativen Erinnerungen konfrontiert, wie wir Jesus auch verleugnet haben und all das. Wir wollen einfach weg aus dieser Stadt. Stellt euch vor, sie hätten gesagt, ach komm, lass uns doch erstmal zurückgehen in unsere Heimat. Wir sind doch schließlich Männer aus Galiläa, so werden sie genannt in Vers 11, Männer aus Galiläa. Wir brauchen Ruhe. Wir brauchen jetzt endlich mal wieder unser gewohntes Umfeld. Wir wollen wieder zurück an den schönen See Genezareth, einfach mal wieder fischen. Und wir möchten unsere Familien sehen. Und wir wollen dorthin, womit wir gute und positive Erinnerungen und Gefühle verbinden. Hätten sie dann Pfingsten erlebt? Wohl kaum oder zumindest nicht auf diese Weise. Wie gut, dass die Jünger nicht das gemacht haben, was ihnen vielleicht in den Sinn gekommen ist, sondern dass sie auf die Anweisungen von Jesus gehört haben, dass sie sich darauf eingelassen haben und gehorsam waren. Unsere Verse starten damit, daraufhin, also nach der Himmelfahrt, kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Und was machen sie in Jerusalem? Nicht irgendwas, keine Straßeneinsätze, keine Open-Air-Gottesdienste, keine großen Aktionen, sondern tatsächlich, sie warten. Warten kann ganz schön schwer sein, gell? Aber sie warten. Sie warten jetzt nicht mit Däumchen drehen, sondern sie warten wirklich mit Erwartung, richten sich aus auf Gott, suchen ihn, bis es tatsächlich zu diesem Versprechen kam und der Heilige Geist ausgegossen wurde, auf eine noch nie dagewesene Art und Weise. Was wir hier sehen, ist die Kraft des Gehorsams. Und ich glaube, dass dieses Prinzip auch gilt bis heute. Wenn du und ich, wenn wir die Verheißungen Gottes erleben wollen und es erleben wollen, dass sich Gott kraftvoll zeigt, dann glaube ich, ist es ein Schlüssel und ja, da führt kein Weg, keine Abkürzung dran vorbei, dass wir gehorsam sind, dass wir auf Gott hören, auf sein Wort, auf die Bibel, dass es nicht nur so ein nettes Buch ist, wo wir uns das eine oder andere rausnehmen, sondern dass wir es als ganzes Buch nehmen, wirklich als unsere Richtschnur, als unseren Leitfaden für unser Leben, dass wir auch hören auf die Impulse, die Gott uns gibt, auf das, was er in unser Leben hineinspricht, dass wir uns führen lassen, auch dann, wenn uns das vielleicht manches Mal nicht so ganz in den Kram passt oder es auch bedeutet, dass wir uns aus unserem Komfortbereich herausbewegen müssen. Ich muss auch sagen, ich erlebe Gottes Wirken eigentlich immer dann am stärksten, wenn ich denke, boah, ich mache das jetzt im Vertrauen, ich mache das jetzt im Gehorsam, nicht weil ich mir das so ausgedacht habe, nicht weil ich jetzt denke, das will ich, sondern ja, weil Gott das gesprochen hat, auch dann, wenn es mich was kostet, Überwindung kostet oder ja, Zeit oder Kraft kostet, ich lasse mich drauf ein, dann erleben wir, dass Gott sich dazustellt. Denn Gehorsam hat Kraft, wir sehen es hier. Ja, irgendwie das Wort Gehorsam, ich glaube, es ist oft so ein bisschen negativ belegt, oder? Hat so irgendwie, weiß ich nicht, klingt in unseren Ohren nicht immer so ganz angenehm. Aber es ist schade, denn Gott fordert uns zu Gehorsam auf als ein guter, als ein vollkommener Vater. Er fordert uns zu Gehorsam auf als jemand, der nur das Beste für uns im Sinn hat, der wirklich Weitblick hat, der den Durchblick hat. Und ja, wir sollen ja Gott nicht gehorsam sein, irgendwie aus einer Angst heraus, sondern wirklich als ein Ausdruck von unserem Vertrauen, dass wir ihm glauben, dass er es gut mit uns meint. Und ich glaube wirklich, dass Gehorsam so viel Segen in unser Leben hineinbringt und dass es gilt für jeden Lebensbereich, dass es sich lohnt, Gott gehorsam zu sein. Ich möchte einfach mal ein Beispiel so rausnehmen, und zwar den Bereich der Finanzen. Einfach deshalb, weil das so ein Riesenthema in der Bibel ist und ich glaube, weil es auch immer wieder ein großes Thema in unserem Alltag ist. Laut Google, also ich zitiere heute mal Quelle Google, hat Jesus mehr über Geld gesprochen als über Himmel und Hölle. Bezieht sich jeder sechste Vers im Neuen Testament auf diesen Komplex, ja, Geld und Haushalterschaft. Enthalten 15% der Predigten von Jesus Anweisungen übers Geld und gibt es 28 Gleichnisse von Jesus und 16 davon haben was mit Geld zu tun. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, kann man nochmal in Ruhe überprüfen, aber zumindest sehr grob passt das absolut. Also es ist definitiv so, dass die Bibel uns sehr, sehr viel über unseren Umgang mit Finanzen sagt. Und die Frage ist, wie auch in jedem anderen Bereich, sind wir bereit, das anzunehmen? Sind wir bereit, uns da reinsprechen zu lassen? Oder denken wir halt, ach, ich mache das, wie ich das so will, das geht ja nur mich was an. Ein Vers, der mich schon immer sehr bewegt hat, ist aus der Bergpredigt, Matthäus 6, wo Jesus sagt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken und so weiter, sondern, sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Markus und ich haben versucht, so gut wir das konnten, in den unterschiedlichen Lebensphasen hier gehorsam zu sein und zu sagen, uns immer wieder zu entscheiden, nein, wir machen uns, wie es hier steht, keine Sorgen um Finanzen, wir zerbrechen uns nicht den Kopf, wir denken nicht was, wie, wann, richten unsere Entscheidungen nicht danach aus, sondern wir wollen mit dem, was wir haben, zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Das bedeutet auch für uns, zuerst in das Reich Gottes investieren. Mit dem, wie es halt gerade geht in der Lebensphase. Ob es jetzt BAföG-Gehalt ist, ob es irgendwelche Mini-Anstellungen sind, ob es Vollzeitstellen sind. Und zwar immer dieses zuerst wichtig. Und ehrlich gesagt haben wir uns jetzt auch nie so gefragt, ja, müssen wir wirklich unseren Zehnten geben? Brutto, Netto-Gehalt, geht nicht auch irgendwie weniger und anders? Sondern wir haben für uns gesagt, wir wollen hier im Vertrauen unterwegs sein, dass Gott sich nicht lumpen lässt, dass Gott hält, was er verspricht und deshalb wollen wir zuerst geben, nicht zuletzt mit dem, was vielleicht unter Umständen dann noch übrig bleibt, sondern wir wollen hier einfach das Leben, das Gottes Reich Priorität hat und das kann ich unter anderem dadurch ausdrücken, dass ich am Anfang des Monats zuerst ja, einen Teil an Gott gebe. Als ein Signal, als ein Statement. Gott, dir gehört sowieso alles. Dir gehört mein Leben, dir gehört meine Finanzen, dir gehört alles. Auch dir gehört das Beste, nicht nur die Reste. Das hat mal jemand so gesagt, das hat sich mir tief eingebrannt. Gott, dir gehört das Beste, nicht die Reste. Und ja, ich vertraue einfach, dass du dich dazu stellst. Und ja, ich kann nur sagen, das tut er, Gott hält sein Wort. Und wir sind in all den Jahren so viel gesegnet und so viel beschenkt worden, haben auch gerade im Bereich Finanzen wirklich so viel Wirken Gottes erlebt, so viel auch übernatürliche Versorgung oder Bewahrung oder Leitung oder ja, einfach wie Gott das segnet. Und ich möchte einfach jeden hier ermutigen, wirklich, ja, ob es jetzt in dem Bereich der Finanzen ist oder auch in anderen Bereichen, es gilt ja für jeden Bereich, wirklich, ja, Gehorsam nicht zu unterschätzen, sondern wirklich, ja, auf die Kraft des Gehorsams zu setzen. Bedeutet wirklich, die Bibel ernst zu nehmen, Gott beim Wort zu nehmen, Impulse ernst zu nehmen, die er uns gibt. Und, ja, aus Vertrauen heraus gehorsam zu leben. Ja, wir schauen uns einen zweiten Punkt an. Ich finde das richtig super, was hier mit drin steckt. Die Kraft der Gemeinschaft. Wir lesen nochmal ab Vers 13. Da heißt es, in Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkommen. Dann werden die Namen der Apostel aufgezählt und es heißt dann noch, auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria und auch Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Also was wir hier haben, so rund um Pfingsten, wo sich der Heilige Geist gezeigt hat, war eine feste Gruppe von Leuten. Eine Gruppe, die eng miteinander unterwegs war, die, es heißt hier, ständig zusammenkamen, die sich gut gekannt haben, die ja auch wirklich ihr Leben miteinander geteilt haben. Im Kern waren es eben die 11 Apostel, aber auch Frauen werden hier ausdrücklich erwähnt, was echt cool ist, finde ich, dass auch Frauen so eine Rolle gespielt haben in der Vorbereitung auf Pfingsten, weil sie eigentlich so im ganzen religiösen Bereich nicht so irgendwie den Stellenwert hatten. Es war eine feste Gruppe und eben nicht nur irgendwie so eine zufällig zusammengewürfelte Truppe, sondern eine feste Gemeinschaft. Menschen, die ja durchaus sehr, sehr unterschiedlich waren, aber halt doch eine geistliche Einheit gelebt haben. Und in diese Gruppe wurde Gottes Geist neu ausgegossen. Es ist die Kraft der Gemeinschaft. Ein Prinzip Gottes, das er in Gemeinschaft und durch Gemeinschaft ganz besonders wirkt. Wenn man mal so in die Bibel hineinschaut und mal so ein bisschen durchblättert, dann glaube ich, fällt das auch auf, dass wann immer irgendwie große und bedeutende Dinge passiert sind, dass es in aller Regel durch Personen auch passiert ist, also durch Gruppen, die sich gut gekannt haben. Zum Beispiel, wer hat die Arche gebaut? Es war Noah mit seinen Söhnen. Wer hat Israel aus Ägypten geführt? Es war Mose mit seinem Bruder Aaron an der Seite. Wer hat im Alten Testament die großen Schlachten gewonnen? Es war David mit seinen Helden, mit seinen Vertrauten. Gott wirkt durch Menschen, die er schon zuvor zusammengestellt hat. Er wirkt durch Familien, er wirkt durch Freundschaften, er wirkt durch Menschen, die eine Einheit bilden. So war es am Pfingsten. Und ich bin mir sicher, dass auch Gott heute noch ja, in besonderer Weise auch durch Gemeinschaft wirkt, wenn Menschen geistlich eins sind, weil das ehrt den Heiligen Geist und ja, Gott hat auch versprochen, dass er sich da besonders dazustellt. Unsere Gesellschaft ist ja durchaus sehr stark davon geprägt, dass man eher so ja, ein bisschen unverbindlich bleibt und unterwegs ist. Dass man ein bisschen vielleicht hier dazugehört, ein bisschen da dazugehört. Und ja, durchaus zieht sich das auch durch Gemeinden, dass sich oftmals Menschen schwer tun, sich irgendwie festzulegen oder ja, so verbindlich mit dabei zu sein. Und ich muss sagen, ich schätze total die vielen Online-Angebote, die es mittlerweile gibt im Internet und die vielen Livestream-Gottesdienste, in die man sich zuschalten kann. Ja, seit Corona hat es ja nochmal ganz neue Fahrt aufgenommen und ist es auf ein ganz anderes Niveau nochmal gekommen. Also schön, dass auch manches Positive ja, sich dadurch abgezeichnet hat. Und das ist eine super, super Sache, gerade auch um Menschen zu erreichen, die ihren Fuß nicht in der Kirche setzen würden. Ist genial, dass es sowas gibt. Ich habe nur so ein bisschen meine Bedenken oder meine Sorge, wenn sich Christen Woche für Woche, Sonntagmorgens vor den Bildschirm setzen, für sich allein vorm Computer sitzen und sich Gottesdienste angucken. Geniale Predigten, super Lobpreiszeiten. Aber ich habe so die Sorge, dass da eine Sache, ein wichtiger Aspekt des Glaubenslebens einfach auch zu kurz kommen könnte. Nämlich die Sache mit der Beziehung. Die Sache mit der Gemeinschaft. Und deshalb, ja, lass uns wirklich Menschen sein, die Gemeinschaft suchen, die damit rechnen, dass Gott sich besonders da zeigt, wo wir eng miteinander unterwegs sind. Lass uns Gottesdienste nicht zu was Optionalem werden lassen, sondern ja, wir lesen auch hier von der Verbindlichkeit, von der Regelmäßigkeit. Wir lesen von einer Einmütigkeit, die da war. Wir können, auch jeder Einzelne von uns kann zu Einmütigkeit, zu Einheit beitragen, dass Einheit gelebt wird, dass Einheit gestärkt wird. Wir haben da auch so super Sachen neulich gesammelt, wenn ihr euch an diese Lesezeichen erinnert, die uns, Aspekte, die uns wichtig sind in unserem Miteinander, ja, die diese Einheit einfach auch fördern. Und ja, da lass uns wirklich dranbleiben, das mit Leben zu füllen und ja, wirklich glauben an die Kraft der Gemeinschaft, dass da, wo wir in Einheit miteinander unterwegs sind, dass Gott sich dazustellt und sich zeigt und auch immer wieder neu zeigt. Eine dritte und letzte Sache, die ich zum Schluss noch mit aufgreifen möchte. Eine Sache, die dem Heiligen Geist wirklich auch so den Weg gebahnt hat, ist die Kraft des Gebets. Vers 14. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Ich glaube wirklich, dass Pfingsten so ein Stück Antwort war auf dieses anhaltende, einmütige Gebet. Denn Jesus selbst hat gesagt in Matthäus 18, ich versichere euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden, irgendeine Sache zu erbitten, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Und ich weiß, es ist auch mir noch viel zu wenig bewusst, was für eine enorme Kraft das Gebet hat. Ich glaube, ich habe das nur im Ansatz so ein bisschen verstanden, aber noch nicht wirklich, weil sonst würde ich und vielleicht sonst würden wir nochmal ganz anders beten. Und ich möchte mich hier auch von diesen Versen wirklich herausfordern lassen, noch mehr die Kraft des Gebets zu entdecken. Jemand hat mal gesagt, wir sind nie mehr auf der Höhe, als wenn wir auf unseren Knien sind. Das ist doch irgendwie cool, oder? Wir sind nie mehr auf der Höhe, als wenn wir auf unseren Knien sind. Und ich weiß, es gibt hier ganz, ganz treue Beter in der Gemeinde. Menschen, die es schon seit Jahren, Jahrzehnten beten für die Gemeinde, für Bensheim, für diese Region, für dieses Land, dass der Heilige Geist neu was tut und wirklich was in Bewegung kommt und geschieht. Und ich will euch einfach sagen, es ist so gut, dass ihr so dranbleibt. Ihr seid echt geistliche Helden. Euer Gebet, unser Gebet hat Kraft. Gebet war damals die Vorbereitung auf Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und Gebet ist heute die Vorbereitung dafür, dass Gott ja, einfach sich noch viel stärker und intensiver zeigt. Anhaltend und auch einmütig beten. Das setzt so viel von Gottes Wirken frei. Ich bin zurzeit in einer Kleingruppe, dem Mama-Hauskreis. Und da haben wir ein Gebetsbuch, wo wir jede Woche die aktuellen Gebetsanliegen reinschreiben. Es gibt natürlich einige Dauerbrenner, für die wir selbstverständlich sowieso jede Woche beten, für die Ehe und für die Kinder und so weiter. Aber eben auch konkrete oder spezielle Gebetsanliegen, die die Einzelnen so mitbringen. Und wir beten, also wir schreiben das auf, wir beten dafür. Und die Woche drauf gucken wir uns das wieder an, blättern wir wieder in dem Gebetsbuch und tauschen aus, was ist denn passiert? Wie hat sich das entwickelt? Und bei manchen Dingen, da sieht man noch keine Veränderung oder da ist noch nichts passiert, dann sagen wir, hier bleiben wir dran, heute beten wir dafür wieder. Aber ganz oft ist es auch wirklich so, dass man sieht, die Woche drauf oder einfach im Rückblick, ein paar Wochen später, Mensch, cool, da hat Gott ja wirklich eingegriffen, dieses Gebet wurde erhört. Das ist einfach, ja, super ermutigend. Und ja, ich möchte euch einfach Mut machen, wirklich zu glauben an die Kraft des Gebets. Bei uns im Garten lag vorgestern eine tote Maus. Also zumindest glaube ich mal oder rechne fest damit, dass sie tot war, weil sie hat sich bestimmt 20 Minuten lang keinen Millimeter bewegt und sie sah einfach tot aus. Ja, ich habe mit Pepe so im Garten rumgeschafft. Ihr wisst ja, wie das zurzeit ist. Der viele Regen, die viele Sonne und noch viel mehr Unkraut. So, ich habe versucht, da ein bisschen was zu bändigen. Und da lag die ganze Zeit vor diesem Blumenbeet diese tote Maus. Und ich habe mich so ein bisschen geekelt und versucht, da irgendwie die immer im Blick zu behalten, dass ich da ja nicht drauf trete oder ja nichts drauf lege. Ich habe mal überlegt dazwischen, dass sie die ganze Zeit, die mich so ein bisschen gestört hat, ob ich jetzt nicht doch ein Schäufelchen hole und die wegbringe. Aber das habe ich dann auch irgendwie, da bin ich nicht so die Heldin drin. Also lag die ganze Zeit da, immer so beäugt von mir. Und plötzlich, nach ungefähr bestimmt 20 Minuten sehe ich aus dem Augenwinkel, die Maus steht auf und läuft weg. Und ich dachte mir, hä? Was war das jetzt? Also völlig, völlig überraschend. Also ich hätte wirklich wetten können, dass die Mause tot war. Also wirklich. Und dann rufe ich den Pepe her und sage, Pepe, guck mal, die Maus, die ist nicht mehr da, weil ich wusste, der hatte die ganze Zeit über Mitleid mit der Maus und es war ihm ganz arg, dass die da lag und so. Und da sagt er, cool, ich habe ja auch für sie gebetet. Ich, was? Ja, ich hatte so Mitleid und habe Gott einfach gebeten, dass er ihr nochmal ein zweites Leben schenkt. Hast du auch gebetet? Ich sag, nee, habe ich jetzt nicht, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Aber Gott hat durch diese tote Maus zu mir gesprochen und mir einfach gezeigt, hey, wenn er es so gut mit uns meint und sogar schon Gebete erhört für verstorbene Mäuse, ja, dann ist mir so klar geworden, dann will ich auch wieder mehr beten, wieder mehr, ja, der Kraft des Gebets vertrauen. Und ich freue mich richtig drauf, dass wir nächsten Sonntag auch das Sprachengebet hier nochmal so zum Thema machen werden. Wir haben einen Gastsprecher da, es wird ein Seminar auch angeboten. Wir hören nachher nochmal so ein bisschen die Infos dazu. Und wir wollen nächsten Sonntag, dürft ihr euch innerlich schon mal so ein bisschen ready machen, dann nochmal tiefer einsteigen, auch in das Thema Geistesgaben und speziell auch Sprachengebet. Da werden wir auch nachmittags in dem Seminar nochmal dafür beten. Weil ich glaube, auch wenn es ums Gebet geht, ist das einfach so ein Riesengeschenk, so eine Bereicherung für unser persönliches Gebetsleben, wenn wir einfach auch ja, so das in einer Sprache mit Gott reden können, wo wir nicht mühsam selber um Worte ringen müssen, wo wir einfach ja, nicht unseren Verstand für brauchen, sondern wo wir einfach, wie so die Bibel sagt, so Geheimnisse mit Gott austauschen können. Das ist ehrlich gesagt so meine Lieblingsgebetsform auch. Und ich glaube auch, das hat so viel Power, ist so eine coole Sache, gibt uns selber ganz viel Kraft, ist ja auch gegeben für uns zur Erbauung, für unser persönliches Glaubensleben, dass der Heilige Geist uns dadurch stärkt. Aber ja, das andere ist, wir können damit eben auch kraftvoll für andere beten. Ein letztes Beispiel und dann bin ich am Schluss. Ich wurde neulich so mitten im Alltag, wurde ich erinnert, für eine Person zu beten oder hatte so den Impuls, für eine Person zu beten aus der Gemeinde, die Gott mir einfach so aufs Herz gelegt hat. Ich wusste, dass die Situation ein bisschen kompliziert ist und ich hätte jetzt gar nicht gewusst, was soll ich jetzt ganz genau beten. Also da um Worte zu ringen und für Worte zu suchen, wäre sehr kompliziert gewesen. Und ja, so habe ich einfach gedacht, okay, ich bete in Sprachen für diese Person. Ich hatte diese Person vor Augen. Ich habe einfach so ein paar Minuten für sie gebetet, einfach so, wie es mir gekommen ist, so wie es der Heilige Geist eingegeben hat. Es war, wie gesagt, so im Alltag, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch irgendwas noch parallel sonst gemacht. Also es war jetzt nicht super intensiv, nicht super lange. Ich habe selber auch überhaupt nichts Besonderes irgendwie dabei empfunden oder gespürt. Dachte einfach, das ist ein Impuls, ich bete jetzt mal für diese Person. Nachdem ich fertig war mit Beten, vielleicht so 2-3 Minuten später, vibriert mein Handy und ich gucke drauf und diese Person schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht und schreibt, danke, dass du gerade für mich gebetet hast. Ich habe das gespürt. Ich dachte so, wow, cool. Im ersten Moment dachte ich nur, cool, dass das Gebet so viel Wirkung hat. Ich wusste ja nicht mal, was ich gebetet habe, aber dachte mir, cool, dass Gott das so gebraucht und genutzt hat. Und dann im zweiten Moment dachte ich mir, Moment mal, woher weiß die Person eigentlich, dass ich gerade für sie gebetet habe? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er hat einfach so, ja, er ist am Wirken, er ist lebendig, er ist dabei, was zu tun und er hat so viel Kraft. Ja, und damit möchte ich auch schließen. Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist noch viel, viel mehr für uns alle in petto hat, für unser Leben, auch für unsere Gemeinde, auch für Bensheim, für unsere Region, für dieses Land. Und ja, lass uns wirklich Menschen sein, die sich nach mehr von ihm ausstrecken, die ja auch warten, dass noch mehr geschieht, dass er warten. Und wir dürfen warten, so wie die Apostel und die Menschen damals, nicht nur so mit Däumchen drehen, irgendwie passiv, ja, mal halt abwarten, sondern lass uns wirklich warten, indem wir auch dem Heiligen Geist Raum schaffen. Durch Gehorsam, durch Gemeinschaft, durch Gebet. Und ich würde gerne jetzt einfach nochmal mit uns beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne nochmal aufstehen und lasst unsere Herzen einfach nochmal aufmachen und ja wirklich unsere Sehnsucht auch zum Ausdruck bringen, dass wir uns wirklich wünschen, dass der Heilige Geist noch mehr unter uns in unserer Mitte wirkt. Ja, Heiliger Geist, wir strecken uns wirklich aus nach mehr von dir. Du siehst diese Sehnsucht in uns. Ja, wir wollen an Pfingsten nicht einen Haken setzen, sondern wir wollen immer wieder neu, auch in besonderer Weise, deine Kraft erleben. Wir wollen das wirklich erleben, was wir auch lesen in der Apostelgeschichte. Dass ja, Verlorene gerettet werden, dass Kranke gesund werden, dass Gebundene frei werden. Wir wollen wirklich mehr sehen von deinem übernatürlichen Wirken. Und ja, zeig uns wirklich, Heiliger Geist, leite du uns, jeden Einzelnen, und zeig uns auch, ja, wie wir dir wirklich den Weg bereiten können. Hilf uns, mir, jedem Einzelnen, wirklich gehorsam zu sein, deinem Wort gegenüber. Da, wo Dinge vielleicht auch gar nicht mehr modern sind oder irgendwas, dass wir uns wirklich auf dein Wort, das wirklich ein Maßstab für unser Leben ist, dass wir bereit sind, die Impulse, die du uns gibst, auch wirklich ja, im Gehorsam und im Vertrauen umzusetzen. Zeig du uns die Punkte, wo wir ja, dein Reden noch gar nicht so richtig irgendwie ernst nehmen oder umsetzen und hilf uns wirklich dabei, auf die Kraft des Gehorsams zu setzen. Herr, danke für Gemeinschaft, danke für Gemeinde. Und ja, wir beten für, auch für unsere Gemeinschaft wirklich auch weiterhin um ganz viel Einmütigkeit, um Einheit, Herr, um Bewahrung der Einheit und dass Einheit gestärkt wird und ja, dass jeder hier seinen Platz auch hat und findet und wir wirklich eine Gruppe sind, die eng und fest miteinander unterwegs ist. Lass du es für jeden Einzelnen einfach eine Priorität auch sein, ja, wirklich die Gemeinschaft zu suchen. Ja, Herr, und wir beten einfach, dass wir auch das Gebet immer wieder neu für uns entdecken, die Kraft des Gebets, dass es nicht nur irgendwie so Routine ist oder irgendwie ja, uns langweilig vorkommt, dass wir wirklich Lust haben zu beten, auch ja, da wirklich ermutigt sind, indem wir Gebetserhörungen auch erleben. Und ja, ich bete auch, dass ganz viele hier auch das Sprachengebet nochmal ganz neu, auch in der kommenden Zeit für sich entdecken und auch empfangen und ja, danke, dass du uns da wirklich leiten willst im Gebet. Herr, danke, auch wenn jetzt hier Menschen sind, die dich noch nicht persönlich kennen, Danke, dass du sie kennst und dass du sie liebst und dass du jedem Einzelnen hinterhergehst und einen guten Plan für jeden Einzelnen hast. Dass jeder Einzelne einfach so einfach durch Gebet zu dir kommen kann und auch jetzt sagen kann, Gott, ich komme zu dir. Ich möchte mich leiten lassen von deinem Geist. Die Gnade und Vergebung annehmen, die du mir anbietest und ja, wirklich mich füllen lassen von deinem Geist und mit dir leben. Danke, Jesus, für alles Gute, was du noch tun willst und tun wirst. Wir preisen dich, wir ehren dich.